Soundcheck 0511, der neue UNESCO City of Music Podcast.
Das war, glaube ich, vor 3 Jahren oder so. Da standen wir schon alle beim Soundcheck im Kapitol, so am Bühnenrand. Und die Jungs diskutierten gerade, ob ich das schaffe oder nicht. Und die kamen alle zum Schluss, das geht nicht, Olli. Aber im Laufe des Konzertes dachte ich irgendwann, nee, doch, das geht. Und dann habe ich ordentlich Anlauf nehmen müssen und habe dadurch so viel Geschwindigkeit gekriegt, dass ich quasi wie eine Bombe einschlug im Publikum. Und dann bin ich zurück mit blutiger Nase. Oh, also ich hatte nur eine blutige Nase, das hat mich auch nicht weiter gestört. Und bin zurück auf die Bühne, drehe mich um und sah, dass ich so eine Art Schneise im Publikum gesprungen hatte.
Soundcheck 0511. Lokale Künstler, Background-Stories und einfach gute Musik. Präsentiert von Sennheiser. Die Zukunft des Sounds. Aus der Region Hannover für die ganze Welt. Sennheiser.com.
Das Chamäleon, so habe ich es genannt, in Hannovers Musikszene, heute bei mir im UNESCO-Podcast zu Gast. Musikleidenschaft über Genregrenzen hinweg. Lieber Olli Perau, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Heute in Blattgrün.
Mal gucken, ob du die Farbe noch veränderst im Laufe der Aufzeichnung. Alle, die den Podcast online streamen, finden deine Songs, über die wir sprechen, wie immer in der Soundcheck 0511 Playlist. Die ist bei jeder Folge in den Shownotes verlinkt. Erste Frage, bist du gut reingerutscht ins Jahr 2026?
Ja, ganz wunderbar. Ich habe gesungen, wie so oft, in der Marlene in Hannover mit meinem musikalischen Partner und Freund Lutz Krajenski. Das ist immer ein toller Job, weil der geht von ungefähr 10:30 bis 10:30. Nee, 10:30 bis 11:30, so ist es. Und dann hat man noch eine halbe Stunde Zeit, irgendwo schnell hinzugehen, wo Leute sind. Mit dem man reinfeiern möchte.
Zum Anstoßen und
genau,
so weiter.
Das habe ich gemacht.
Okay, sehr schön. Und das ist eine Tradition schon?
Ja, das war bestimmt schon das 5., 6., 7. Mal, genau mitgezählt habe ich nicht. Es fühlte sich schon sehr vertraut an.
Du hast 3 große musikalische Standbeine, die alle total unterschiedlich klingen, wie ich finde. Da wäre Terry Hoax, deine Rockband, seit 88, glaube ich, ne?
Genau.
Oder?
Ja, ja, seit 88. Wahnsinn, ne?
Ja. Gehen wir auch gleich noch ein bisschen drauf ein. Dann dein Swing-Alter-Ego Giuliano Rossi und ein sehr wichtiges Projekt namens Klang und Leben. So, und wir müssen uns natürlich überall durch alles einmal durcharbeiten. Ich habe mir aber gedacht, wir starten mit Teenie-Olli, denn ich glaube, du warst...
An den kann ich mich nicht erinnern.
Ja, schaffen wir zusammen. Ja. Ich glaube, du warst 18, als deine Band entstanden ist?
Ja, ich war sogar genau gesagt 17, als mich damals mein Kumpel Martin fragte, ob wir nicht eine Band gründen wollen. Mhm. Bis wir dann so richtig eine waren, wurde ich dann 18, genau.
Was für Musik hat dich denn damals inspiriert? Was hast du selber gehört?
Naja, ich habe eigentlich nicht wirklich die Musik gehört, die ich dann gemacht habe. Das erzähle ich auch eigentlich mittlerweile ganz freimütig. Also ich hatte mit Martin an meiner Seite und dann auch den Rest der Kollegen, die dann die Band Terry Hoax bildeten, die waren alle Rockfans und schon auch Rockfans von harter Rockmusik. Und das war jetzt nicht unbedingt das, was ich nur zu Hause gehört habe oder am meisten zu Hause gehört habe. Ich habe das auch gehört. Aber ich glaube, ich habe mich ganz gut angepasst.
Okay. War Musik machen denn ein Traum, den die Leute aus deinem Umfeld mit 18 damals mitgegangen sind? Oder kam da auch Widerstand?
Ja, es kam verhaltener Widerstand. Oder sagen wir mal kurzer Widerstand. Also natürlich spreche ich von meinen Eltern. Ne? Ich habe noch zu Hause gewohnt in dem Alter. Ich habe der Musik wegen eine Ausbildung abgebrochen nach einem halben Jahr.
Welche?
Ich hatte eine Ausbildung als Versicherungskaufmann begonnen, was ich natürlich auch hätte vorher wissen können, ne, dass das keine gute Idee war. Ich wurde dann darauf gebracht, dass es keine gute Idee war, von dem Bürovorsteher der Versicherung, bei der ich lernen sollte eigentlich. Der rief mich irgendwann zu sich und sagte, ich habe Sie jetzt ein halbes Jahr beobachtet, Herr Perau. Sie sind eigentlich ein total netter junger Mann, aber Sie gehen hier ein wie eine Prime. Ich muss Sie den ganzen Tag beobachten, wie Sie unglücklich sind. Ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Sie gehen zu Ihrem Schreibtisch, räumen den auf, fahren nach Hause und erklären den Eltern, dass Sie was anderes machen wollen. Und das habe ich dann gemacht. Mhm. Und meine Mutter ist erstmal in Panik geraten. Und dann habe ich bis morgens 3 mit meinem Vater damals ein Gespräch geführt. Terry Hoax gab es schon, also noch nicht, also es war noch nicht so richtig greifbar für meine Eltern. Es gab noch nichts, um es sich anzuhören. Aber ich war schon fest entschlossen und dann hat mein Vater morgens 3 gesagt, okay, dann mach, unsere Unterstützung hast du, aber mach auch. War psychologisch gesehen, glaube ich, ganz klug von ihm. Also mir Rückendeckung zu geben, allerdings mit dem Hinweis, das ist auch ein Job. Ne? Also da muss man auch für arbeiten.
Viel Arbeit reinstecken auch.
Genau, das habe ich dann getan. Ich wollte auch diesem Vertrauen wollte ich gerecht werden. Vielleicht kann man das so beschreiben.
Im Stumpf auf dem Unicampus hattet ihr euer erstes Konzert mit Terry Hawks. Ich habe gelesen, das soll holprig gewesen sein. Holprig inwiefern denn?
Also ich kann mich tatsächlich daran nicht wirklich erinnern.
Echt?
Ich bin Kandidat für schnelle Filmrisse. Ich brauche gar nicht viel, um mich an nichts mehr zu erinnern. Und in dem Fall war das ein Konzert, wo wir meinen 18. Geburtstag nachgefeiert haben im Sommer. Und ich war, glaube ich, von all den Gästen der Betrunkenste. Also das Ja, ich war kein guter Gastgeber. Ich hab den Laden nicht wirklich unter Kontrolle gehabt. Ich wurde am nächsten Morgen, das ist etwas, an das ich mich noch erinnern kann oder wieder erinnern kann, dass ich am nächsten Morgen von den Betreibern, also von der Uni halt angerufen wurde und darauf hingewiesen wurde, dass der Laden unter Wasser steht. Ich hatte wohl irgendeine Hauptleitung vergessen
abzudrehen. Was?
Ja, das hatte man mir gesagt. Denk bitte daran, die Hauptleitung abzudrehen. Und ich konnte an alles Mögliche, also okay. Daran habe ich nur wirklich nicht mehr gedacht.
Du warst froh, dass du zu Hause angekommen bist den Abend.
Ja, dann stand man da so knöcheltief im Wasser und so. Das war unser erstes Konzert.
Krass.
Ja, aber die Leute haben wohlwollend davon gesprochen. Also holprig kann aber auch sein. Die ersten Jahre waren holprig, würde ich sagen. Aber das war auch ein bisschen Konzept.
Habt ihr euch über die Schule zusammengefunden? Oder wie habt ihr euch gefunden?
Matze und ich, wir gingen nicht zusammen zur Schule, aber wir haben uns in einem Ungarnurlaub kennengelernt. Und ich habe mich in diesem Ungarnurlaub wohl als Sänger hervorgetan. Also es gab zwei Jungs, die hatten akustische Gitarren dabei. Und dann haben wir abends immer Lieder gesungen und ich war wohl der Lauteste. Oder vielleicht auch der am besten gesungen hat, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte Matze das Gefühl, ich könnte Sänger sein. Weil als er mir sagte, wollen wir eine Band gründen, habe ich tatsächlich gefragt, was soll ich denn da machen? Und sagte er, ja, du singst.
Ja, ist doch klar.
Genau. Und dann habe ich mich ein bisschen schwer getan am Anfang. Ich war sehr unsicher, wie man das so macht. Und dann bin ich aber ganz schön schnell damit warm geworden.
Hattest du in der Zeit, als es dann so losging, irgendwelche Vorbilder, an denen du dich orientiert hast, wenn du sagst, du warst unsicher?
Ja, es gab ein sehr auffälliges Vorbild. Ich wurde dann sozusagen zeitgleich mit der Gründung von Terry Hawks Fan von den Doors. Und ich las die Biografie von Jim Morrison. Und ich habe, glaube ich, wirklich die Biografie von Jim Morrison so ein bisschen als Gebrauchsanleitung für meine eigene Karriere genommen. Wenn ich Bilder von damals sehe, dann finde ich mich fast ein bisschen komisch. Aber die Leute haben mir das abgenommen. Ich habe das sehr glaubwürdig rübergebracht. Ich habe mir in Berlin Lederhosen schneidern lassen mit einem Foto von Jim Morrison auf Hüfte, schön auf Hüfte. Und das war schon so, dass ich da so ein bisschen dem nachgeeifert habe. Hat ein bisschen gedauert, dann habe ich so den eigenen Sänger in mir entdeckt.
Du hast gesagt, als du quasi deine Eltern davon überzeugt hast, dass mit Terry Hawks, das ist jetzt das, was ich mache, gab es die Band ja schon. Wann ist denn der Anspruch entstanden, zu sagen, wir wollen jetzt auch mehrere Alben produzieren, wir wollen touren, wir wollen das professionell aufziehen?
Das ging schnell. Ich würde sagen, nach einem Jahr war es schon ein Beruf. Wir haben dann schon so viele Konzerte gespielt, dann entdeckte uns der Peppermint Park, das Studio in Hannover, wo wir unsere ersten Alben aufgenommen haben. Dann gab es sehr schnell eine Plattenfirma, die uns unter Vertrag nahm. Und ich konnte sehr schnell davon leben. Wir konnten sehr schnell davon leben. Und dann war auch die Sorge meiner Eltern schnell verflogen.
Zum Glück. Ja, Erwartungen zum Glück. Erfüllt.
Ja, die wurden, das muss ich Ihnen wirklich zugutehalten. Ich bin sehr, sehr stolz und glücklich auf solche Eltern zu haben. Mein Vater kommt heute noch zu fast jedem Terry Hawks Konzert. Der stand mit 87 jetzt beim letzten Mal im Kapitol, kurz vor Weihnachten, 2 Stunden da und singt jeden Song mit und beeindruckt alle Leute, die um ihn rumstehen. Ja, das ist wirklich etwas, was mich auch immer regelmäßig zu Tränen rührt, dass ich da so viel Glück gehabt habe. Meine Mutter ist eher so Giuliano Rossi, mein Vater ist Terry Hawks, die haben sich so ein bisschen aufgeteilt, die beiden. Und das ist großartig. Wenn man da nicht gegen den Willen der Eltern ankämpfen muss oder wenn es dann halt tatsächlich so mit der Familie, also die Familie lebt das bei mir mit. Meine Schwester, mein Bruder, die sind alle regelmäßig bei den Konzerten und das ist wirklich ein schönes Gefühl.
Mein Mann und ich, wir standen mal hinter deinen Eltern. Da warst du als Giuliano Rossi unterwegs. Und zwar beim, ich glaube, dem Niedersachsen-Tag oder so. Bist du vorm neuen Rathaus aufgetreten. Und das habe ich durch Zufall dann gecheckt, dass das deine Eltern sein müssen. Erstmal, weil irgendwie durch so eine Galerie gescrollt wurde und da Bilder von dir aufgetaucht sind. Und dann habe ich natürlich ein bisschen, weil es ist ja das Reporter-Gehen, bin ich ein bisschen hellhörig geworden. Dann haben die sich drüber unterhalten. So nach dem Motto, dann und dann war Probe und wie war er heute so drauf? Keine Ahnung. Und dann dachte ich, ah, das müssen die Eltern sein. Und da habe ich schon gedacht, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, wie schön, dass die da sind.
Ja, ja, es ist, also eigentlich kann man das auch ganz leicht erkennen daran, dass mein Vater genauso aussieht wie ich, ich natürlich so wie mein Vater, aber wenn man eher mich kennt und dann meinen Vater sieht, ist das eigentlich offensichtlich, dass das mein Vater ist. Meiner Mutter sehe ich auch ähnlich, also das ist unverkennbar. Mein Vater wurde immer all die Jahre regelmäßig bei den Konzerten erkannt. Damals war es sogar so, dass er manchmal erzählte, ich musste wieder Autogramme geben. Ja, weil die Leute dann kamen und sagten, sie sehen genauso aus wie der Sänger, sind sie der Vater. Und ja,
das lustig.
Ist, ja, ist wirklich schön, dass die dabei sind.
Bist du denn von den Terry Hawks Kollegen damals, bist du der Einzige, der hauptberuflich Musiker dann auch geworden ist? Oder haben die anderen dann auch wirklich richtig professionell?
Nee, wir waren, die ganze Band war hauptberuflich. Mhm. Also wir waren nur diese Band und davon lebten wir. Das ist jetzt nach der langen Trennung, die wir dann irgendwann gemacht haben, 12 Jahre, da sind die anderen in normale Berufe gegangen, so nach und nach. Und ich habe es irgendwie geschafft, weiterhin Musiker zu sein.
Das erste Album kam Anfang der 90er,
ja, ja.
Live in Times Off. Kannst du dich da an deinen Gemütszustand erinnern?
Einfach nur stolz. Also doch, an das Gefühl kann ich mich erinnern. Also das erste Mal, damals gab es ja das erste Album auch noch auf Vinyl. Und dann so die Platte in den Händen zu halten und da bin ich drauf, da ist mein Gesang drauf, da sind meine Texte abgedruckt. Und so, das war schon ein erhabenes Gefühl. Und das war ja dann auch schon damals unter einem Hamburger Plattenlabel, also es war auch deutschlandweit veröffentlicht, europaweit veröffentlicht. Und mit dem zweiten Album wurde es dann ja auch schon sehr viel größer. Das erste war so ein Achtungserfolg, also wir waren schon als Liveband gut gebucht. Die Platte verkaufte sich so lala, aber die Plattenfirma glaubte an uns, hielt an uns fest und das wurde dann auch mit dem zweiten Album belohnt. Nee, das war wirklich ein tolles Gefühl. Der erste Zeitungsartikel, der war dann wahrscheinlich im Schädelspalter oder so, ne? Aber ein Foto von sich zu sehen, das war schon toll.
Der Song vom Album oder einer der Songs, die am meisten gehört werden, wenn man sich jetzt die Spotify-Aufrufzahlen zum Beispiel anguckt, ist Rubbish Colors. Der ist ja bei den Fans dann offensichtlich sehr beliebt. Ist das auch dein Lieblingssong vom ersten Album oder ist das ein ganz anderer?
Nee, das kommt schon nah dran. Also ich täte mich jetzt schwer, da so einen Song rauszupicken. Waterland hat auf jeden Fall die Zeit überlebt, aber auch Rubbish Colors spielen wir immer noch regelmäßig bei Konzerten, haben wir viele Jahre nicht getan. Es gab, glaube ich, auch mal eine Phase, da war uns der Song so ein bisschen peinlich, zu pathetisch, zu poppig. Ja, wenn man jung ist, ist man auch doof. Und dann wird man älter und denkt, hört dann plötzlich die alten Platten nochmal und sucht nach einem Repertoire und guckt so. Und dann denkt man, also ich habe zumindest gedacht, wieso haben wir den Song denn eigentlich die letzten Jahre nicht mehr gespielt? Und die Leute lieben den.
Ich wollte gerade sagen, die wünschen sich den dann wahrscheinlich doch auch, oder?
Ich bin sowieso so der Balladentyp so bei uns in der Band. Und dann gibt es immer Diskussionen und dann sage ich, aber ich will den spielen, ich will den singen und so. Und dann setze ich mich in der Regel auch durch.
Ja? Hast du da mehr Gewichtung bei solchen Entscheidungen am Ende?
Ja, ich muss das Ganze ja singen und ich muss es ja glaubwürdig vortragen und ich singe natürlich Sachen besser, die ich gerne singe. Also es gibt nach jedem Konzert irgendjemanden, der kommt und sagt, das und das habe ich vermisst. Und dann kann man nochmal sagen, ja, wir können es ja nicht allen recht machen. Ne? Also man hat irgendwie 2 Stunden Zeit und dann, wenn man halt so lange schon unterwegs ist, dann fällt eben auch was weg. Nee, aber wir sind schon auch so, dass wir haben so Songs, von denen wir genau wissen, dass die Leute, da wären sie wirklich sauer, wenn wir die nicht spielen. Und wir aber auch. Wir würden den Song vermissen. Also es gibt so ein paar Sachen. Live All heißt ein Song, den haben wir immer schon gespielt. Touch the Sky, weil ich da zum Schluss bei dem Song reinspringe. Das sind so Rituale fast schon. Und das würde uns total fehlen, wenn wir das nicht machen würden.
Reinspringen wie Stage Diving.
Ja, das habe ich
immer noch.
Ja, immer noch. Oh. Eigentlich fast sogar ein bisschen spektakulärer als früher, ja. Bin immer noch immer ein bisschen mutiger geworden.
Tut man sich da was bei, wenn es schief geht?
Ja, passiert. Ja, ich habe dummerweise vor ja, die haben im Kapitol haben sie den Graben vergrößert aus unerfindlichen Gründen. Und das war, glaube ich, vor 3 Jahren oder so. Da standen wir schon alle beim Soundcheck im Kapitol, so am Bühnenrand. Und also ich kam dazu und die Jungs diskutierten gerade, ob ich das schaffe oder nicht. Und die kamen alle zum Schluss, das geht nicht, Olli, du kannst dieses Jahr nicht springen. Und dann, das ist so lustig, ne? Mit Adrenalin verändert sich dann auch die Wahrnehmung.
Natürlich.
Beim Soundcheck habe ich gedacht, nee, es geht wirklich nicht. Das sind ungefähr 2 Meter, die muss ich ja komplett bis zu den Füßen überspringen.
Also 3 Meter und wie groß bist du?
Ja, 1,85 oder so.
Das ist schon eine ganz schöne Menge.
Also es war eine Herausforderung. Aber im Laufe des Konzertes dachte ich irgendwann, nö, doch, das geht, das schaffe ich. Und dann habe ich ordentlich Anlauf nehmen müssen und habe dadurch so viel Geschwindigkeit gekriegt, dass ich quasi wie eine Bombe einschlug im Publikum. Und dann bin ich zurück mit blutiger Nase. Oh, also ich hatte nur eine blutige Nase, das hat mich auch nicht weiter gestört. Und bin zurück auf die Bühne, drehe mich um und sah, dass ich so eine Art Schneise ins Publikum gesprungen hatte. Und also es gab ein gebrochenes Handgelenk.
Oh nein.
Ja, es gab eine Gehirnerschütterung, es gab ein geprelltes, wie heißt das hier oben?
Schlüsselbein,
doch genau, Schlüsselbein. Und also eine Katastrophe, die Sanitäter kamen dann in die erste Reihe, die Stimmung war gedrückt.
Natürlich.
Und die Dame, die sich das Handgelenk gebrochen hat, mit der habe ich heute noch Kontakt, weil die kommt auch zu meinen Rossi-Konzerten, die kommt zu beidem.
Ultra-Fan.
Ja, das ist Sani. Liebe Grüße, Sani, und weiterhin gute Besserung, weil das wächst irgendwie nicht so richtig
zusammen.
Oh nein. Ja, ist ärgerlich. Das habe ich zu
Du hast Spuren hinterlassen bei ihr.
Genau. Und dann habe ich im darauffolgenden Jahr habe ich dem Publikum gesagt, dieses Jahr springe ich nicht, weil es gab Verletzte. Ich traue mich das nicht nochmal. Das mache ich nicht. Und dann gab es so ein Kollektiv im ausverkauften Kapitol. Da habe ich gedacht, ja, Arschlöcher. Und jetzt? Und dann bin ich wirklich völlig, also ich habe wirklich nicht groß drüber nachgedacht. Ich bin einfach von der Bühne runter, oben auf den Balkon und bin vom Balkon runtergesprungen.
Von dem linken oder rechten?
Ich kam von der Bühne aus betrachtet links. Und das habe ich tatsächlich noch nie gemacht und auch nicht viele vor mir.
Boah, aber das ist ja ziemlich hoch, ne?
Ja, das ist auch wieder... Das Adrenalin irgendwie sehr hilfreich. Ich habe das in dem Moment gar nicht als so spektakulär empfunden. Aber es gab natürlich unzählige Videos.
Natürlich.
Und ich habe ja einige davon mir dann auch angeguckt und habe gedacht, bin ich irre?
Ja.
Weil
ja.
Das war echt hoch. Echt hoch.
Respekt.
Ja, finde ich auch.
Wir haben schon auf die 90er, Anfang der 90er geschaut. Da war ja auch, du hast das Kapitol jetzt schon erwähnt, euer erstes ausverkauftes Konzert. Wenn man das so hört, was du erzählst zum Stage Diving, dann denkt man so Rampensau. Ich habe in einem Interview etwas von Lampenfieber bei dir gelesen. Bist du ein Lampenfieber-Typ? Trotzdem?
Ja, auch immer noch. Das habe ich mir bewahrt. Ja, das ist eine Katastrophe. Ich habe wirklich so schlimmes Lampenfieber früher gehabt, dass ich dachte, ich hätte meinen Beruf verfehlt. Also das Vergnügen war manchmal geringer als die Angst. Keine Ahnung, das ist immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so schlimm. Also früher hatte ich richtig, richtig Angst.
Bauchschmerzen, richtig?
Ja,
Schweißausbrüche?
Richtig, Tage vorher und Gott sei Dank geht es weg. Ja, also wenn es jetzt die ganze Zeit bliebe, dann hätte ich tatsächlich den Beruf gewechselt. Aber so, es braucht so 2, 3 Songs und dann bin ich irgendwann drin und dann ist auch
so
gut.
So 10 Minuten ungefähr?
Genau, aber die Zeit vorher war immer schlimm, immer schlimm.
Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich muss ja... Guck mal, ich sag schon muss. Ich muss ja als Moderatorin ab und zu auch mal so ein paar Off-Air-Veranstaltungen machen. So, keine Ahnung, Frühlingsfest Hannover. Und ich hätte früher sowieso nie gedacht, dass ich Moderatorin werde, weil ich immer dachte, was soll ich zu sagen haben, so nach dem Motto. Und erst recht hätte ich mich nie getraut, mich auf eine Bühne zu stellen. Das hat sich dann so entwickelt, dass wir über den Sender halt so ein paar Veranstaltungen natürlich auch präsentieren. Dann habe ich es ausprobiert und ich habe es bis heute. Ich mache das ja schon 6 Jahre. Es ist jedes Mal das Gleiche.
Ja, ja.
Ich kann das so gut nachvollziehen.
Ja, total.
Und nach 10 Minuten ist okay.
Ja, ja, das Gute ist, dass man mir auch die ersten 10 Minuten nicht ansieht. Also irgendwie kann ich das ganz gut verbergen, was in mir los ist. Aber das ganze Programm mit trockenem Mund und weichen Knien.
Im Kapitol seid ihr unfassbar oft aufgetreten. Ihr habt ja auch diese Weihnachtstradition. War ja vergangenen Dezember sagen, weil wir schon in 26 sind, habt ihr das auch wieder gemacht. Weißt du, wie häufig ihr im Kapitol gewesen seid?
Ich würde jetzt mal so ganz grob sagen, vielleicht 30 Mal oder so. Also ne, uns gibt 37 Jahre, 12 Jahre Pause, aber es gab auch mal ein Jahr, wo wir da vielleicht 2 Mal gespielt haben. 30 kommt bestimmt hin. Ich würde sagen, das Kapitol ist unser Wohnzimmer. Also so das, was Wimbledon für Boris Becker war, ist wahrscheinlich das Kapitol für Terry Hawks oder so. Das ist der Laden, in dem wir am häufigsten gespielt haben. Wir hatten dort unser erstes ausverkauftes Konzert. An den Moment kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Ich saß mit dem Gitarristen und auch ja Sänger der Furies, Thorsten Wiggenfelder, der besuchte uns Backstage kurz vorm Konzert und er sagte, und so, wie geht's? Ich sage, ja Mensch, mal gucken, vielleicht ist er sogar ausverkauft. Und er sagte, jetzt heb mal nicht ab. Und in dem Moment ging die Tür auf und unser Tourbegleiter ruft, restlos ausverkauft,
geil.
Draußen stehen noch 200 Leute, die rein wollen.
Wie geil.
Ja, und dann habe ich nur Edge gesagt. Und dann, hatte ich aber auch, da war ich tatsächlich auch damals so nervös, da haben wir ja Fieber gemessen. Und ich hatte Fieber. Vor Nervosität. Ich
39 hatte, und oder
ja,
noch?
Das war schon kurz vor 40. Und dann unser Tourbegleiter, gelernter Krankenpfleger, sagte, ja, wir müssen das geht nicht, du, das ist lebensgefährlich, wir müssen das Konzert absagen. Ich sage, nein, ich bin einfach nur nervös, ich bin nicht krank. Naja, der Anspruch, und deshalb bin ich auch vielleicht mein Leben lang schon nervös, mein Anspruch ist halt sehr hoch. So, ich möchte halt es wirklich gut machen. Also ich möchte im besten Fall, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, ich glaube, so ein geiles Konzert habe ich noch nie gesehen. Mhm. Das ist ein hoher Anspruch. Und das ist eine Latte, die hat man sich mal irgendwann dahingelegt. Und manchmal ärgere ich mich auch, dass ich da so ehrgeizig bin. Aber alles andere würde für mich auch keinen Sinn machen.
Du hast die Peppermint Park Studios schon angesprochen, glaube ich, hier in Hannover. Ne? Da habt ihr ja eure ersten Alben aufgenommen. Wie Fury, ne?
Ja, ja, die waren uns immer ja so ein sowohl im Alter als auch im Beginn der Band so ein, zwei Jahre, glaube ich, voraus, oder drei, vier. Und aber da gab es immer so eine schöne, gesunde Konkurrenz. Sehr freundschaftlich, sehr kollegial. Schön. Also wenn man sich sieht, mag man sich, nimmt sich in den Arm und quatscht sich eine Kante ans Bein.
Ist ja auch nicht so schwer hier in Hannover, ist ja alles so schön klein.
Ja, ist auch schön.
Wie schwierig ist das denn, habe ich mich gefragt, mit so fünf jungen Männern auf einen musikalischen Nenner zu kommen, wenn man so eine große Gruppe an Menschen ist, die irgendwie ja was zusammen produzieren.
Ja, und wenn dann auch noch fünf Dickköpfe dabei sind, also so richtig locker lassen wollte keiner. Mhm. Und ja, das, also klar, das ist so schwierig, also bei uns war es so schwierig, dass es nach 8 Jahren vorbei war. Also das hatte schon vor allen Dingen musikalische Gründe. Natürlich, wir haben unglaublich viel Zeit miteinander verbracht, das ist auch anstrengend, vielleicht hätten wir uns eine Auszeit nehmen sollen oder so, das weiß ich nicht, aber irgendwann geht man sich dann auch so ein bisschen auf die Nerven und das ist so wie in einer Beziehung, kannst plötzlich nicht mehr mit ansehen, wie der andere sein Ei morgens aufschlägt. Und so, solche Symptome haben sich bei uns auch schon gezeigt. Das Schöne ist, dass es ein versöhnliches Ende genommen hat oder immer noch, das Ende ist ja noch in Gang. Uns gibt es ja wieder und uns gibt es mittlerweile ja viel länger, als es uns damals gegeben hat. Also wir haben ein bisschen gebraucht und ja, man war ja auch echt jung. Ich meine, ich habe mich mit 26 von Terry Hawks getrennt. Mensch, da sind andere noch dabei.
Studieren.
Ja, oder herauszufinden, was sie studieren wollen.
Ist ja wirklich so.
Mit 18 losgelegt, 8 volle, rappelvolle Jahre. Und dann war man auch einfach durch. So, ich hatte Neurodermitis in den Armbeugen. Das war schon verrückt. Und als ich das dann diesen Schritt gegangen bin, als ich mich das dann getraut habe, war das weg. Und das war für alle nicht leicht. Ich war natürlich dann der Buhmann, weil ich es ausgesprochen habe oder die Konsequenz gezogen habe. Ja, aber für mich persönlich war es tatsächlich gesund.
Und die Ambition, solo weiterzumachen mit Musik, wann kam die? War die da schon da in deinem Kopf irgendwo? Hat das rumgespukt oder hat das ein bisschen gebraucht?
Nee, das hat tatsächlich gebraucht. Ich wollte in erster Linie erstmal das eine beenden, ohne überhaupt zu wissen, wie es weitergeht. Erstmal war es so ein Befreiungsschlag. Das war ja auch tatsächlich ganz spontan. Das war als am Ende einer Diskussion mit den Jungs, dass ich zu dem Schluss kam, okay, dann kann ich jetzt auch nicht mehr. Also da war so wenig Einsicht von allen Seiten so, ne? Da war kein Entgegenkommen zu spüren und dann musste ich mich erstmal schütteln und so und dann habe ich ein deutschsprachiges Soloalbum gemacht, parallel dazu allerdings auch schon Giuliano Rossi begonnen, habe aber niemals gedacht, dass ich davon leben könnte, von Giuliano Rossi, oder dass das so erfolgreich sein könnte, dass man davon leben kann. Und ja, das deutschsprachige Album war kein Erfolg, das heißt, das musste ich auch noch verkraften. Also ich habe schon vieles mitgenommen. So. Also es ging nicht immer nur bergauf und geradeaus, sondern auch schon mit vielen Ecken und Kanten und Kurven und ein paar Loopings dabei und so.
Du sagst ja, das Schöne ist für dich auch, dass es euch wieder gibt mit Terry Hawks. War denn die Reunion quasi einfach, weil es sich vertraut angefühlt hat? Weil es gibt ja so diesen Spruch, aufgewärmt schmeckt eine Gulasch. Kann man ja auf Beziehungen, wird es ja häufig bezogen. Gilt es nicht für Musikindustrie?
Nein, in unserem Fall würde ich jetzt einfach mal ganz klar sagen, nein, das hat funktioniert. Das war auch kein großer Plan dahinter. Die Furies lösten sich auf 2008. Die wollten ja eigentlich mal aufhören. Das hat ja auch nicht geklappt. Und dann habe ich zu dem Sänger Kai habe ich gesagt, und habt ihr schon eine Vorband für eure letzte Tour? Und dann sagte der, wieso? Hättest du Lust? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn dann mit Terry Hawks. Wie? Echt? Wie meinst du das? Und dann ließen die beiden nicht locker. Also sowohl Kai als auch sein Bruder Thorsten riefen immer wieder an und sagten, wie hast du das gemeint mit Terry Oaks? Ist das realistisch? Und dann habe ich gedacht, mein Gott, ich frage jetzt die Jungs. Irgendeiner sagt sowieso, nee, hab ich keine Lust zu. Und dann habe ich den schwarzen Peter sozusagen weitergereicht. Aber alle hatten Lust.
Oh, oh.
Keiner hat Nein gesagt. Und dann haben wir uns in den Übungsraum gestellt. Ja. Und das fühlte sich tatsächlich so an, als wenn jemand einfach diese 12 Jahre weggewischt hätte. Mm. Das war irre. Mm. Und so. Und also die, aber auch so die gleichen Witze, die gleiche Chemie. Naja, und dann wollten wir nur diese Tour spielen. Machte total Spaß. Und ich glaube, Markus, unser Gitarrist Markus, war der Erste, der irgendwie das laut aussprach, was, glaube ich, viele dachten, wollen wir nicht neue Songs machen? Wollen wir nicht ein Album machen? Aber ich glaube, es war gut, dass es keinen Masterplan gab, ne? Dass man so aus Versehen da so reingerutscht ist. Weil wenn ich mich jetzt bei den Jungs gemeldet hätte und gesagt hätte, wollen wir Terry Hawks wieder beleben, also so richtig, dann hätten wahrscheinlich alle gesagt, nee, das kann ich nicht. Mhm. Weil alle waren ja auch in Berufen, mittlerweile sind sie auch immer noch. Das heißt, wir versuchen das ja irgendwie alles zusammen unter einen Hut zu kriegen.
Lass uns gerne, bevor wir gleich mal über die Musikszene Hannover und auch über Giuliano Rossi natürlich sprechen, erstmal noch aufs neueste Terry Hawks Album schauen, 2025, Celebrate Nothing. Und der Titel, du musstest es schon ganz oft erklären, habe ich in der Presse gelesen, in der Hannoverschen, bietet irgendwie Erklärungsbedarf. Celebrate Nothing, das klingt ja erstmal ein bisschen Depri, finde ich.
Nee, so ist es auch gemeint. Also ich finde, die Welt bietet wirklich eigentlich wenig Grund zum Feiern. Also ich bin jetzt auch so einer von denen, die das auch sowohl interessiert, was auf der Welt passiert, und dann aber auch belastet. Man möchte verzweifeln, manchmal kann man ja eigentlich nur noch laut schreien. Und genau davon handelt dieser Song. Das ist auch so noch so ein bisschen der Nachklang. Ich glaube, den Text habe ich so im Nachklang von Corona auch geschrieben. Es ist ein bisschen Depri, aber es ist auch eine Menge Trotz dabei. Ne? Weil wir haben natürlich trotzdem ja nur dieses eine Leben, und es bringt ja niemandem was, wenn wir jetzt alle nur noch traurig durch die Gegend rennen, weil die Welt dazu Anlass bietet. Man muss ja sein Leben in die eigene Hand nehmen und so. Ich halte auch nichts davon, jetzt auf Teufel komm raus, sich immer nur zu feiern und ne, so scheuklappenmäßig, ist mir doch scheißegal, was links und rechts passiert, aber beides geht. Mhm. Also sowohl ein offenes Bewusstsein und vielleicht auch eine politische Haltung einzunehmen, aber natürlich trotzdem auch das Leben zu feiern.
Und was ist so deine Lösung in diesem ganzen negativen Nachrichtenwirrwarr? Handy weglegen?
Ja, habe ich tatsächlich auch mal zwischendurch gemacht. Eigentlich bin ich einer, der morgens die Zeitung liest, so ganz opermäßig, noch tatsächlich eine richtige Zeitung. Und dazu ein Brötchen und einen Kaffee und so. Das gehört eigentlich für mich dann mit dazu, um in den Tag zu starten. Aber ich hatte auch mal eine Phase, ich glaube so 2 Wochen habe ich mir mal genommen, wo ich merkte, das wird mir gerade echt alles zu viel. Also das ist alles so ein Wahnsinn. Und wusste dann nicht, wohin damit. Vielleicht kam auch eine persönliche Situation dazu, die das nicht so ausgleichen konnte. Oder war es too much? Aber eigentlich, klar, bin ich so ein klassischer Nachrichtengucker und Zeitungsleser.
Mir persönlich hat vom Album gar nicht am besten Celebrate Nothing gefallen, sondern Circle of Desire.
Cool.
Um was für eine Begierde geht es?
Wo man zwar jemanden begehrt, aber es einfach nicht klappen möchte. Das ist also für beide nicht schön. Aber ist mir hier und da passiert, nicht nur einmal.
Gab es irgendwann bei dir mal Überlegungen für die Musik, für den Musikerfolg oder so, woanders hinzuziehen? Aus der Region Hannover raus?
Na ja, klar, also ja, schon, Berlin, wie alle.
Obviously.
Habe ich auch darüber nachgedacht,
ja.
Mit meiner damaligen Freundin schon ziemlich konkret. Dann sind wir uns aber nicht einig geworden, wie und wo wir wohnen wollen. Ich wollte so ein bisschen außerhalb und ein bisschen größer, und sie rein und dadurch kleiner. Und dann haben wir es verworfen, und im Nachhinein bin ich doch ganz froh. Mhm. Also ich finde, ein paar müssen auch hier bleiben. Also Lutz und ich, wir haben hier die Stellung gehalten, die ist hier geblieben und so. Also das ist schon, die Stadt bietet einem ja auch viel. Und ich weiß gar nicht, ich kenne auch viele, die sind weggegangen und wiedergekommen, reumütig, erfolglos, klein mit Hut. Ich bin hier geblieben. Mhm. War, glaube ich, gut.
Groß mit Hut.
Genau.
Dieses Netzwerk irgendwie, das ist so besonders, finde ich. Das habe ich ja auch schon festgestellt durch dieses Podcast-Projekt, wo ich ja auch schon ganz, ganz viele interviewen durfte. Und Das ist immer das, was man hört. Das Motto von 10 Jahre UNESCO City of Music, das war ja auch der Anlass, quasi jetzt einen Podcast zu machen zur Musikszene. Das ist ja gesellschaftlicher Zusammenhalt durch Musik. Musik verbindet, Musik rüttelt auch Emotionen wach. Da sprechen wir später auch noch drüber, besonders wenn es um dein Projekt Klang und Leben geht. Erstmal habe ich jetzt einen Fragenhagel zur Musikszene mitgebracht.
Music Meetup.
Dein Lieblingsort in der Region Hannover, um kreativ zu sein?
Ich hab's gleich. Kanal. Mittellandkanal.
Okay. Auf einer Bank da oder beim Laufen Fahrradfahren?
Ja, ich weiß nicht, der zieht mich magisch an, dieser Kanal. Ich weiß nicht warum. Ist ja total unspektakulär. Aber ich radel da, wenn ich da lang fahre, werde ich ganz ruhig. Auch ein bisschen melancholisch.
E-Bike oder normales Bike?
Normales Bike. Mhm.
Ein unvergessliches Konzert, auf dem du warst in Hannover. Nicht, dass du gegeben hast, sondern auf dem du warst.
Auf dem ich war, blicke ich gar nicht so weit zurück. Ich habe Dota Kehr im EG gesehen, ich glaube letztes Jahr, Anfang letzten Jahres. Tolle Sängerin aus Berlin mit Gedichten von Mascha Kalaiko, wird sie, glaube ich, ausgesprochen, vertont. Hat mich zu Tränen gerührt, vom Anfang bis zum Ende.
Deine Lieblingskonzertlocation?
Natürlich Kapitol, muss ich sagen.
Musst du sagen,
klar,
ja.
Klar, gehe ich auch gerne hin, auch bei anderen Leuten, auch wenn ich selber nicht singen muss. Gibt viele schöne. Ich finde das EGI tatsächlich super. Ballhof ist toll. Pavillon ist super, wo ich mit Giuliano Rossi immer regelmäßig spiele. Sehe ich auch ganz viele Konzerte. Das Schöne ist, es gibt ja für jeden Geschmack was. Ne? Dann gibt es das Lux und so, da gehe ich auch gerne
hin. Das ist auch toll, ab und zu so nah dran zu sein an der Bühne, ne?
Total.
Dein Lieblingsmusikevent in Hannover?
Fährmannsfest.
Ist das auch so traditionell bei dir? Ist ja bei vielen so eine Tradition, Fährmannsfest.
Ja, ich habe ja leider so wenig Zeit, weil ich ich muss ja immer selber singen. Das ist ja wirklich.
Und das hast du dir selber eingebrockt,
ja,
ne?
Ja, scheiße, ne? Also, es ist wirklich so, dass wenn ich dann mal nicht singen muss, dann gehe ich eigentlich auch ungern zu Konzerten, weil ich dann einfach auch mal Ruhe haben möchte. Aber ist natürlich immer ein cooles Line-up. Tolle Leute, tolle Location, selber schon oft da gespielt, also schon cool.
Und gibt es einen Künstler, eine Band, ein Kollektiv hier aus Hannover, mit dem du gerne nochmal was zusammen machen würdest, mit dem du noch nichts, denen du noch nichts gemacht hast?
Ja, jetzt fällt mir allerdings zu beidem nicht der Name ein. Das ist so eine Hip-Hop-Fusion-Band, so, die ziemlich viel mit Bläsern machen und so. Aha. Auch gerne in einer Fußgängerzone auftreten, irgendwie so. Wie heißen die? Ich folge denen sogar bei Instagram, schlecht vorbereitet. Und es gibt einen neuen jungen Sänger, den Lutz auch sehr gut kennt, von dem ich einen Song auf der Playlist habe, wo ich immer gar nicht glauben kann, dass das einer aus Hannover ist.
Du meinst bei dem Hip-Hop, bei der Hip-Hop-Gruppe, aber nicht Passepartout?
Ja, den einen Namen haben wir jetzt schon mal.
Lutz hört diese Folge und meldet sich sofort in den Kommentaren, ja, auf Spotify.
Genau.
Wir haben schon drüber gesprochen, du hast ja, als es mit Terry Hoaxx zu Ende ging, deine Solokarriere gestartet, dann hast du gesagt, hast du ein deutschsprachiges Album gemacht und dann ging es ja auch mit Giuliano Rossi los. Und du hast gesagt, du hättest nie gedacht, dass du damit so viel Erfolg hast.
Ja.
Diese Vorliebe fürs American Songbook, Musik von Sinatra und so weiter und so fort, das hört man ja total raus, wenn man sich Songs von Giuliano Rossi anhört. Spielen da die Platten deiner Eltern auch eine Rolle, so rein jahrzehntetechnisch? Ja. Oder wie bist du da dran gekommen an diese Musikrichtung?
Ja, meine Eltern und mein Bruder sind schuld. Ich habe das schon, also ich hatte ja das Glück, dass zu Hause gute Musik lief. Also Burt Bacharach ist einer meiner großen Helden. Den würde ich nicht kennen, wenn meine Eltern den nicht so viel gehört hätten damals. Das war übrigens auch die Musik, die ich schon gehört habe, als ich dann damals mit Terry Hoaxx anfing. Mhm. Ne? Deshalb dieser Spagat, so eigentlich zu Hause was ganz anderes gehört und gut gefunden und dann aber Rocksänger geworden. Und da hatte ich noch irgendwie eine Rechnung offen. So. Und dann war 94 Lutz Krajenski Keyboarder bei der letzten Tour von Terry Hoaxx. Den hatte ich mit dazugeholt, so als Frischfleisch. Und und den fragte ich dann, also es war so, ich hatte einem befreundeten Fotografen aus Hannover, Olaf Heine, auch tolle große Karriere gemacht, der hatte damals seine erste Vernissage in der Spalterhalle auf der Listermeile. Und dem hatte ich versprochen, dass ich da singen werde. Dann löste sich kurz vorher Terry Hoaxx auf und ich stand auf dem Schlauch, was ich da machen soll. Mhm. Dann habe ich Lutz gefragt, sag mal Lutz, ja, oder wollen wir da so Swing-Songs, so alte Swing-Klassiker spielen? Und meinte, ja klar, können wir machen. Dann haben wir so eine Band zusammengestellt, also er hat die Band zusammengestellt, das war quasi das Who is Who der damaligen Jazz-Szene in Hannover. Und dann, ehe ich mich versah, stand ich da mit Anzug und sang, You make me feel so young, you make me feel so spring and sprung. Und ich habe in lauter die Arme verschränkende skeptische Gesichter geguckt. Ja, das war krass, weil es sind viele Terry Hawks-Fans gekommen, weil es halt hieß, Olli Perau singt da. Und ich, also so viel entsetzte Gesichter, aber für mich war es eine Offenbarung. Das war, ich habe gedacht, das ist ja der Hammer, das geht ja. Ich kann ja hier, man kann das ja genauso machen wie die. Das
ist, Bock.
Klingt ja fast genauso wie bei denen. Und ja, macht total Bock. Und dann, ja, dann spielte mir Robbie Williams sozusagen die Karten zu oder spielte mir in die Karten, weil er dieses Swing When You're Winning Album damals machte, was ja sowas von durch die Decke ging. Und dann erinnerte sich jeder an Giuliano Rossi. Also ich,
hier ist doch auch jemand, der das macht. So nach dem Motto.
Ja. Olli Perau hat das doch schon vor 4 Jahren gemacht, dieses dann. Und so, was macht denn der eigentlich? Ruf den doch mal an. Und bums, hatte ich plötzlich 70 Konzerte im Jahr.
Wir haben vorhin schon über diesen einen, über diese, ich habe den Namen vergessen, von der Frau, die Ultra-Fan ist, die sowohl Terry Hawks als auch Giuliano Rossi feiert. Gibt's da viele von? Oder, also hat sich, weil du sagst, es waren entsetzte Gesichter am Anfang, weil die ja wahrscheinlich was ganz anderes erwartet haben, total. So, ne? Gibt's denn viele, die jetzt beides feiern, oder würdest du sagen, das ist so beides echt so voneinander getrennt, nee, Fanbase-mäßig?
Nee, das war es vielleicht ganz am Anfang, aber das hat sich sowas von vermischt. Die Fans sind ja auch älter geworden, toleranter, offener. Also jetzt im Pavillon saß in der ersten Reihe einer mit einem Terry Hawks T-Shirt, den habe ich auch angesprochen. Und habe den auch gefeiert, weil ich sagte, das ist eigentlich das Coolste, was mir so passieren kann. Ne? Mhm. Wenn dann einer im Terry Hawks Shirt beim Giuliano Rossi Konzert in der ersten Reihe sitzt, dann hat man irgendwas richtig gemacht. Und das vermischt sich wunderbar.
So, Giuliano Rossi, halb italienischer Haushalt bei uns. Ist da italienischer Einfluss mit drin bei der Namensfindung?
Nee, eigentlich nicht. Das musste schnell gehen. ich habe damals, wie gesagt, dann dieses Konzert bei der Vernissage meines Kumpels Olaf gegeben. Dann rief der Schädelspalter damals an und sagte, die Chefredakteurin dort sagte, sag mal, wie nennst du dich denn bei diesem Auftritt? Und da habe ich gesagt, wie nenne ich mich? Olli Perau? Nee, du brauchst doch irgendeinen klangvollen Namen mit, wenn du da jetzt so Swing-Klassiker singst. Okay, dann gib mir mal 5 Minuten. Und dann habe ich überlegt und das Erste, was mir einfiel, war, Herr Rossi sucht das Glück. So, da habe ich gedacht, dann nenne ich mich Herr Rossi oder Herr Rossi. Ne, Herr Rossi ist ja auch doof. Und Giuliano hatte ich mir mal für einen eventuellen Nachwuchs zurechtgelegt. Das war aber in weite Ferne gerückt. Und da habe ich mich selber so getauft. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, okay, ich nenne mich Giuliano Rossi. Und hast es? Ja, gut, okay. Ja, und jetzt, also hätte ich gewusst, dass da eben noch so, wie viele Jahre sind das jetzt schon? 31 Jahre.
Dann Giuliano hättest du Rossi 10 Minuten überlegt, nicht 5, ja, oder gesagt, was?
Gib mir 10 Minuten, genau.
wann ist das erste Album rausgekommen unter Giuliano Rossi?
Ja, das war, glaube ich, 2000.
Und dieses neue Baby, war das irgendwie anders aufregend für dich als bei Terry Hawks damals? Du warst dann ja auch schon ein Stück älter.
Nee, das war vielleicht sogar noch ein bisschen aufregender, weil ich ja jetzt dann wirklich Solokünstler dann bin als Giuliano Rossi. Da liegt noch ein bisschen mehr Last auf den Schultern. Das verteilt sich in einer Band. Aber der Verantwortung wurde ich gerecht oder auch der Last wurde ich dann nach und nach gerecht oder beziehungsweise, ja, aber ich war natürlich schon ein bisschen geübt, ne? Ich war schon, ja, hatte ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel und so, aber das war musikalisch so anders, dass ich da jetzt auch nicht unbedingt mit breiter Brust auftrat.
Du hast dir richtig einen Namen gemacht, kann man sagen. Also du bist ja der dritte, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber der dritte deutsche Musiker, der vom legendären New Yorker Jazzlabel Blue Note unter Vertrag genommen wurde. Ja. Für dein Album Freerunner.
So sieht's
aus. Das ist ja eine riesen Auszeichnung, eine, die du dir erträumt hast, damals dann ja wahrscheinlich nicht.
Nee, das habe ich mir nicht, hätte ich mir nicht erträumen lassen können. Ja, ich will es jetzt auch nicht so hochhängen, das ist halt...
Ich häng's aber gerne hoch.
Ja, dann häng du das gerne hoch. ja, das ist auch schon mal was. Also das Ding wurde halt nach New York geschickt und die mussten es absegnen. Und die haben einen Stempel drauf gemacht und haben gesagt, okay, das darf unter unserem Label veröffentlicht werden, das ist cool. Das genügt unseren Ansprüchen. Und das ist ja schon mal was. Also klar, ja, ich glaube, ich mache das ganz gut.
Gott, bist du bescheiden.
Ja.
Perfektionist und trotzdem sehr bescheiden.
Ja, Perfektionist bin ich wahrscheinlich schon, ja, das stimmt. Ja, ich bin da schon sehr akribisch.
Wer von dir und Lutz Krajenski ist perfektionistischer?
Der nehmen wir uns nichts.
Nee, ne?
Nee.
Der ist nämlich auch
Ja, Lutz ist natürlich ein musikalisches Genie, das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also ich kenne keinen anderen, der so ist wie Lutz. Und wir sind symbiotisch. Also das waren wir von Anfang an. Also als wir das erste Mal einen Song zusammen komponiert haben, da war das so, als wenn ein Teil von mir den komponiert. Also, weil ich kann kein Instrument spielen. Ich singe Lutz eine Melodie vor, habe einen Text, habe eine ungefähre Vorstellung, wie es werden soll. Und es dauert in der Regel so lange, wie ich ihm den Song vorsinge. Währenddessen sucht er schon die Akkorde und dann sage ich vielleicht nochmal, nee, warte mal, der ist er. Ach ja, der, genau. Und mach mal der zweite, ja, der. Und dann haben wir es.
Schöne Hannover-Bromance. Ich habe ihn deswegen angesprochen. Es gibt ja zahlreiche Giuliano Rossi-Alben. Ein Song, der es mir angetan hat, ist Leaving on a Jet Plane. Und der ist ja vom gemeinsamen Album mit ihm.
Naja, Lutz ist ja auch mein Pianist. Also ganz normal, wenn ich jetzt als Giuliano Rossi auftrete, dann ist er an meiner Seite und wir sehen uns natürlich. Klar, bei den vielen Konzerten, die wir geben, regelmäßig, es ist eine Freundschaft entstanden, eine sehr feste, große Freundschaft. Wir sind schon echte Buddies. Nach all den Jahren erzählen uns alles, wissen alles voneinander. Und da geht auch mal nachts das Telefon. Also wir sind schon auch mehr als Kollegen, klar.
Ihr habt ja auch Reunion-Konzerte mit Terry Hoax gegeben. Spätestens dann, habe ich mir gedacht, war es doch besonders schwierig, zeitlich alles unter einen Hut zu kriegen, oder?
Ist es nach wie vor. Also wir haben letztes Jahr 20 Konzerte gegeben. Das ist auch so schon die oberste Grenze dessen, was wir so hinkriegen. Und mir reicht das auch. Also mit Giuliano Rossi und Klang und Leben. Also ich habe letztes Jahr, glaube ich, die meisten Konzerte überhaupt gegeben, die ich je in einem Jahr gegeben habe. Es waren 139, ich weiß es genau, ich muss nicht rumdrucksen. Ich habe sie gezählt, weil ich es einfach auch wissen wollte, warum ich so kaputt bin. Ja, also, und das ist auch so eine Zahl, mehr schaffe ich dann auch nicht. Mhm. Also bei dem, wie ich das mache, geht nicht mehr. Also andere könnten das vielleicht schaffen, aber ich bin wirklich, ich vergleiche das immer so mit einem Fußballspiel, ne? Also da schaffst du auch nicht mehr als 3 in der Woche. Mhm. Und ich habe oft 4. Und aber es ist natürlich tierisch, will mich überhaupt nicht beklagen, ist ja der Hammer, ne? Also wenn die Nachfrage so groß ist und man da so gut von leben kann und so, aber deshalb finde ich, das reicht völlig aus mit Terry.
Und beschwert sich deine Freundin manchmal, dass du so wenig Zeit hast?
Die hat ja auch nicht so viel Zeit.
Okay.
Sie hat sich bei mir jetzt noch nicht beschwert. Nee, nur wenn ich dann mal sage, mein Gott, du bist aber auch ganz schön viel unterwegs. Hallo, was ist mit dir? Ja, stimmt.
Sagt der Falsche. Ja. Wie oft brauchst du denn, wenn du sagst, dass mehr geht jetzt irgendwie auch nicht, wie oft brauchst du denn Urlaub im Jahr oder wie oft nimmst du dir denn dann überhaupt Urlaub im Jahr?
Naja, um meine Freundin zu zitieren, wann machst du denn eigentlich nächstes Jahr jetzt, also in diesem Jahr, das hat sie mich letztes Jahr gefragt, wann machst du denn eigentlich deinen Sommerurlaub? Und dann habe ich nur gefragt,
gibt nicht.
Welchen Sommerurlaub? Und dann sagte sie, ja, wie, du, also so ein halt so... Ja, so einen richtigen Urlaub.
Ja, und das, was andere auch machen. Ja,
es ist tatsächlich so, dass ich, glaube ich, als Erwachsener noch nie länger als mal so eine Woche. 10 Tage war das Maximum.
Ja.
Das habe ich mal gemacht.
Aber darunter erholt man sich doch auch nicht, oder?
Ja, ich regeneriere sehr schnell.
Ja, okay. Ja, aber musst du ja auch, wenn du dieses Tempo irgendwie hast, ne?
Nee, und ich kriege dann auch irgendwann wieder Lust. Also so nach einer Woche habe ich dann auch wieder Bock.
Jetzt bist du ja sehr... sehr, sehr breit gefächert, stilistisch unterschiedlich aufgestellt in der Musik. Ist das etwas, was sich bei dir generell durchzieht im Leben, dass du sagst, ich möchte mir irgendwie auch noch eine andere Tür aufhalten, ich möchte mich nicht festlegen, ich mag es, wenn ganz viele unterschiedliche Sachen koexistieren?
Ja, das ist so passiert. Also mit Giuliano Rossi war es natürlich mutwillig. Also es gab Terry Hoax und dann habe ich ganz mutwillig noch ein völlig anderes Projekt mir ausgedacht, was da eben meine Vielseitigkeit zeigt. Ja, das stimmt. Also ich hatte mich mit Terry Hoax 8 Jahre lang schon ein bisschen eingeschränkt gefühlt. Das klingt jetzt so sehr negativ, aber das war so. Ich hatte immer das Gefühl, ich kann noch mehr. Und ich würde auch gerne noch mehr zeigen und auch gerne nicht nur zeigen, sondern auch einfach selber machen. Mhm. Das Ventil öffnen. Und dann kam noch Klein und Leben dazu und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Da hat man mich ja gefragt, ob ich da der Sänger sein möchte und dann wurde ich gefragt, ob ich eine Idee hätte für das musikalische Konzept. Und dann kam mir alte deutsche Schlager in den Sinn und dass ich das jetzt auch so viel mache und mit so viel Leidenschaft damit war nicht zu rechnen. Aber ich finde es super und ich möchte nichts missen.
Klang und Leben ist unser Thema zum Schluss. Ich möchte vorher einmal nochmal mit dir über Hannover sprechen. Diese Hannover-Liebe, alle Leute, die hier leben, die hier gerne leben, haben die. Von außen betrachtet ist sie nicht ganz so offensichtlich wie bei anderen Städten. Wir haben schon über Hamburg zum Beispiel gesprochen oder Berlin oder so. Du bist ja gebürtiger Rethener. Hast du noch nach wie vor familiäre Verbindungen zu Rethen?
Nicht mehr. Meine Eltern sind da nach all den Jahren dann doch mal weggezogen, nach Hemming. Sind meiner Schwester hinterhergezogen sozusagen. Es gibt nach Rethen jetzt wirklich keine Verbindung mehr. Ich habe in der Kirche gesungen, kurz vor Weihnachten mit Lutz. Und dann kommen natürlich viele bekannte Gesichter, vertraute Gesichter. Und dann habe ich aber auch erzählt, dass ich jetzt so ein ganz zwiespältiges Gefühl habe, weil früher war das immer mein Zuhause. Das war das Zuhause meiner Eltern. Und das ist es nicht mehr. Ne? In dem Haus wohnen jetzt andere Leute. Aber klar, natürlich ist die Verbindung immer noch da, die emotionale.
Bist du eher im Umland oder eher in der Stadt unterwegs?
Stadt, ja, schon als Kind. Also ich fand das Attraktivste an Rethen war die Straßenbahn, die rausführte. Ich habe mich immer in die Eins gesetzt und dann in die Stadt. Also da war ich 11, 12, da saß ich in der Straßenbahn und ab in die Stadt.
Ja, und was habt ihr mit 11, 12 so gemacht hier in der City?
Nur Scheiße.
War dein Bruder auch so?
Nee, mein Bruder ist eher brav gewesen. Also ich habe so bei uns in der Familie konzentrierte sich offensichtlich alles auf mich. Also ich meine jetzt sowas so dann so den Wagemut und die Abenteuerlust. Und meine Schwester ist auch sehr brav gewesen. Aber ich war irgendwie, keine Ahnung, mich konnte man schwer halten.
Schwer bremsen.
Ja.
Was macht denn die Menschen hier in Hannover aus für dich?
Es gibt ja in unserem Niedersachsen-Lied ein Sturmfest und Erdverwachsen, da ist so ein bisschen was dran. Ne, wir sind bodenständig, wir neigen nicht zu Übertreibungen, da nehme ich mich auch nicht aus. Du hast ja auch schon gesagt, ich wäre bescheiden, kann sein. Vielleicht ist das so. Das ist mein Elternhaus, das ist mein Umfeld. Großspurigkeit liegt mir nicht, kann ich auch nicht leiden. Mhm. Ja, sowas. Also ich bin ja auch viel in der Stadt unterwegs, ne? Und die Art, wie die Menschen mit mir umgehen, das ist fast schon so freundschaftlich. Das ist richtig liebevoll. Nie aufdringlich, nie unangenehm. Es ist so, ich gehöre so dazu, weißt du? Ich gehöre so zur größeren Familie sozusagen. Da ist so eine Vertrautheit. Und weiß nicht, ob das in anderen Städten auch so ist.
Ein bisschen mehr auf die Hannover-Liebe gehen wir jetzt ein.
This or That, Hannover Edition.
So, bist du ready für Entscheidungen? Hannover, im Winter jetzt oder im Sommer?
Sommer.
Recken oder 96?
96.
Bummeln auf der Georgstraße oder auf der Listermeile?
Listermeile.
Ausflug Steinhuder Meer oder Deister?
Deister.
Im Kröpke verlaufen oder den Durchblick behalten?
Durchblick.
Ja?
Ja, nee, das kenne ich da unten alles. Klar, auf jeden Fall. Also es gibt wenig in Hannover, was ich nicht kenne. Kann auch Stadtführer sein.
So, Klang und Leben. Ihr seid immer, zweimal die Woche seid ihr in Altersheim unterwegs sogar,
genau,
ne?
Genau, immer Dienstags, Mittwochs.
Boah. Ja. Du singst für Senioren, oft mit Demenzerkrankungen. Dieses Projekt läuft jetzt schon einige Jahre. Du hast eben schon erzählt, man hat dich gefragt, ob du singen möchtest. So ist das entstanden.
Rainer Schumann, Schlagzeuger von den Furies, hat mich gefragt. Der hatte den Verein schon gegründet, aber mehr auch nicht.
Mhm. Und dann hat sich so nach und nach die Band irgendwie zusammengestellt, oder?
Genau, Rainer ging relativ schnell wieder aus seinem eigenen Verein raus, weil es dann mit Fury wieder losging und so. Und dann gab es so ein paar personelle Veränderungen hier und da. Und die Beate, das ist unsere, die macht so bei uns die Buchhaltung und so, also eine hinter den Kulissen. Und wir sind die ältesten Mitglieder. Also ich war wirklich vom ersten Tag an dabei.
Wenn man sich auf der Webseite Bilder anschaut von den Auftritten, dann sieht man so viele strahlende Gesichter. Und zwar nicht nur bei den alten Menschen, die ihr da besucht, sondern auch bei dir, bei der Band. Warum liegt dir das Projekt so am Herzen? Warum bist du da mit so großer Leidenschaft dabei, die man dir ansieht?
Naja, wenn man mal kommen würde und sich das anguckt, was die Musik mit den Leuten macht, was wir da hinkriegen, jedes Mal wieder, das ist ja ein Riesengeschenk. Also wer da nicht glücklich nach Hause fährt, der hat es ja nicht mehr alle. Das ist für mich der Hammer. Es fällt mir auch nicht schwer, es ist auch so losgelöst so vom Musikbusiness. Weißt du guckst ja nicht auf, ist das jetzt ausverkauft oder nicht, oder man lernt sich kennen, die wissen in der Regel auch nicht, wer ich bin, vielleicht von den Pflegerinnen und Pflegern mal jemand, aber dass die so ein bisschen aufgeregt sind, wenn ich komme, aber von den Bewohnerinnen und Bewohnern ja kein Mensch. Das ist so eine Art Blind Date. Das ist für mich einfach so wie so eine Tankstelle.
Wir haben in meiner Familie leider auch eine Demenzvorgeschichte. Also meine Oma ist jetzt seit einigen Jahren leider so schwer dement, dass sie eigentlich nur noch meinen Opa erkennen mittlerweile. Und was ich aber total krass finde, das Kurzzeitgedächtnis ist quasi nicht mehr existent. Ja. Aber das, was sie früher erlebt hat, Lieder, die sie mit ihrer Mutter gesungen hat, als sie Opa kennengelernt hat beim Tanzen damals, solche Geschichten, die sprudeln dann irgendwie auf einmal so aus ihr heraus. Und das ist ja auch das, was ihr so ein bisschen wachrüttelt, diese Erinnerungen aus der Jugend von damals.
Ja, das ist faszinierend ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist eben das, was die Erkrankung macht. Ne? Die löscht im Grunde die letzten, vielleicht sagen wir mal 30, 40 Jahre, aber die Zeit davor, die ist sehr präsent. Manchmal sagen ja auch die Leute, ich werde gleich von meiner Mama abgeholt oder so. Ne? Die fühlen sich wieder als Kinder. Manche sitzen mit Puppen auf dem Arm, sind in ihrer Welt wieder Kinder. Und genau da holen wir sie dann eben ab, ja, in der Zeit, bei den alten Liedern und so. Und das funktioniert immer und immer wieder super. Also manchmal denke ich wirklich, sag mal, hat hier jemand Geld verteilt, um die Leute zu bitten, geht mal zu dem Sänger und macht ihm mal ein Kompliment. Weil das jedes Mal wieder, und dann kommen die Leute, sowas habe ich noch nicht erlebt. Das möchte ich Ihnen sagen. Es war so schön, dass ich das nochmal miterleben durfte. Und wenn dir die Leute sowas sagen, ich meine, ich bin ja kein Stück Holz, ne? Da denke ich jedes Mal, Manometer, was geht hier eigentlich ab? Mhm. Ja, wenn die Leute dann singen und dann hauen sich die Pflegerinnen und Pfleger gegenseitig in die Seite und sagen, guck mal, was ist hier mit unseren Bewohnern los? So habe ich den ja noch nie gesehen. Also das ist so eine Rückmeldung, die wir immer wieder hören und kriegen, dass die Pflegerinnen und Pfleger sagen, so haben wir unsere Bewohner noch nie erlebt. Mhm.
Das ist echt schön. Das holt ja richtig schön aus diesem Heimalltag dann auch raus, ne?
Ja, das tut auch den Leuten dort gut, ne, dass die mal sehen, Mensch, hier mal einfach mal was anderes und guck mal, was für eine Lebensfreude. Ich denke, dass das auch nachklingt, dass es auch nicht so verpufft so schnell, und manchmal sind ja auch Angehörige dabei, die dann sagen, es tat so gut, nochmal meine Mutter oder meinen Vater so zu sehen, so glücklich, ne, weil das ist ja auch viel Frustbewältigung und viel Schmerz und viel Abschied und mit dem man so klarkommen muss.
Also da nehme ich mich jetzt auch nicht raus, ne? Wenn ich so meine Oma dann so anschaue und merke, dass die gar nicht weiß, wer ich bin, das tut ja irgendwie auch weh, ne?
Theoretisch, bei mir passiert das ja schon im Freundeskreis, dass unsere Eltern, mein Vater ist 87, meine Mutter 82, könnte denen auch schon so gehen. Gott sei Dank ist es nicht so. Aber im Freundeskreis, ganz, ganz engen Freundeskreis, gibt es schon Eltern, die natürlich auch schon verstorben sind, aber es gibt auch Demente.
Sind ja vor allem Schlager, die ihr da performt, ne? Ja. Viele der Songs sagen mir persönlich natürlich nicht so viel, weil ich da dann einfach zu jung für bin, habe ich gemerkt. Aber Sag mir quando, sag mir wann, kenne ich natürlich den Song, den habe ich mir rausgesucht. Als Hörbeispiel so ein bisschen, ne? Für eure Setlists, ja, cool, die ihr da so mitbringt. Ist natürlich auch in der Playlist verlinkt. Und ich finde einfach, ich möchte nochmal Hut ab sagen für dieses ganz, ganz tolle Projekt, mit dem du ja dann ab nächster Woche oder ab morgen schon?
Nächste Woche geht's wieder los und wir sind tatsächlich, das hat es auch noch nie gegeben, jetzt schon ausgebucht in diesem Jahr.
Eigentlich nur im Raum Hannover oder auch drüber hinaus?
Nee, ziemlich weit darüber hinaus. Ja. Es gibt so Einrichtungen am Mittelrhein, in Unkel, Bonn. Wir fahren dieses Jahr wieder nach Föhr. Wir sind auch auf Sylt, da wollen sie uns haben. Aber wir werden dieses Jahr wieder ungefähr 80 Konzerte geben.
Und wir wollen natürlich zum Schluss auch nicht unerwähnt lassen, dass auch Terry Hoax wieder touren.
Jawohl.
Im Februar habt ihr schon 3 Gigs, glaube ich, ne?
Genau, wir werden so das ganze Jahr einfach mal bei uns auf die Homepage www.terryhoax.de, da steht immer alles drauf. Oder ganz noch viel einfacher auf meine Homepage www.julianerossi.de, da stehen alle 3 Projekte drauf.
Ach okay, da hat man den Überblick, also da
weiß
quasi.
Ich weiß immer, ob ich gerade zu Hause bin oder nicht.
Olli Perau, Hannovers Chamäleon in der Musikszene, danke für deinen Besuch heute.
Ja, das war richtig, richtig gut. Ich habe wirklich selten ein so kompetentes Gespräch führen dürfen.
Oh,
muss ich dir wirklich sagen.
Dankeschön.
Also da war kein Dreher drin, das war alles richtig. Das war
wie schön, das toll. Freut mich sehr.
Soundcheck 0511, der neue UNESCO City of Music Podcast. Jeden zweiten Donnerstag ab 21 Uhr auch im Radio auf 100,0. Präsentiert von Sennheiser, die Zukunft des Sounds aus der Region Hannover für die ganze Welt. Sennheiser.com.